Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wünschen allen Gottes reichen Segen. Wir können nur sagen, Gott hat uns schon reichlich gesegnet. Wir hatten von Mittwoch an schon immer etwas Gebetsstunde hier, auch heute Morgen, und haben Gott gebeten, er möge uns segnen und alle, die kommen werden. Wir haben euch alle erwartet und ihr seid gekommen. Nun erwarten wir auch den Segen Gottes. Und ich glaube ganz gewiss, dass er uns segnen wird. Der Herr ist treu. Und so sind wir frohen Muts. Lasst uns dann im Namen des Herrn beginnen, indem wir Lied 179 anstimmen. Lied 179 ist wahr, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld.
Ist wahr, dass Jesus
Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir diese Worte hören durften und glauben dürfen, die der Herr ausgerufen hat, es ist vollbracht. Ich persönlich bin Gott sehr dankbar. Wir waren ja letztes Jahr im März in Israel, waren an den Hügel Golgatha, haben die Städte gesehen, wo unser Herr alles vollbracht hat. Dort, wo das Kreuz stand, das Grab, es ist leer, und wir haben eine sehr gesegnete Zeit dort gehabt, besonders die Stunde am Hügel Golgatha. Es waren Tränen geflossen vor Freude und vor Dankbarkeit. Unsere Herzen waren berührt, dass wir einmal auch an dieser Stätte weilen durften, um an das zurück erinnert zu werden, was für uns geschehen ist. Und heute ist ja Karfreitag. Im Grunde genommen sollten wir vielleicht die ganze Begebenheit lesen, wie sich's zugetragen hat, die im Lukas 22 geschrieben steht. Aber um der Kürze willen möchte ich nur ein paar Worte herausnehmen oder nur ein paar Verse, die ich dann lesen möchte vor dem Gebet. Und zwar aus Lukas 22 von Vers 39. Hier heißt es, er ging dann hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Dort waren wir als erstes, als wir angekommen waren. Die erste Fahrt war zum Ölberg. Und von dort aus konnten wir quasi ganz Jerusalem überschauen. Ja. Und dort ging unser Herr hin, hier heißt es. Es begleiteten ihn auch seine Jünger. Als er an Ort und Stelle angelangt war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Darauf entfernte er sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, kniete nieder und betete mit den Worten, Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und als er in angstvollen Seelenkampf geraten war, betete er noch inbrünstiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die zur Erde niederfielen. Nach dem Gebet stand er auf, und als er zu seinen Jüngern kam, fand er sie vor Traurigkeit eingeschlafen und sagte zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Während er noch redete, erschien plötzlich eine Volksschar und der mit dem Namen Judas, einer von den Zwölfen, ging an ihrer Spitze und trat auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als nun die Begleiter Jesu sahen, was da kommen würde, sagten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug wirklich nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete, lass ab, bis hierher und nicht weiter. Dann rührte er das Ohr an und heilte ihn. Zu den Hohenpriestern aber und den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn hergekommen waren, sagte Jesus, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Während ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Vielleicht noch den ein Absatz von Vers 63. Die Männer aber, die Jesus zu bewachen hatten, trüben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten ihm das Gesicht und richteten dann die Frage an ihn. Weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Auch noch viele andere Schmähungen stießen sie gegen ihn aus. Als es dann Tag geworden war, versammelte sich der Rat der Ältesten des Volkes, Hohepriester und Schriftgelehrte, sie ließen ihn in ihre Versammlung führen und sagten, wenn du Christus, der Messias, bist, so sage es uns. Doch er erwiderte ihnen, wenn ich es euch sage, werdet ihr es mir doch nicht glauben. Und wenn ich Fragen an euch richte, werdet ihr mir keine Antwort geben. Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Herrlichkeit Gottes sitzen? Da sagten sie alle, so bist du also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen, ja, ihr selber sagt es, ich bin's. Da erklärten sie, wozu haben wir noch weitere Zeugenaussagen nötig? Wir haben es ja selbst aus seinem Munde gehört. Lob und Dank sei dem Herrn für dies teure und heilige Wort. Wir könnten manche Dinge herausstellen aus diesem Vorgelesenen und aus dem ganzen Kapitel, denn es handelt ja ganz von der Kreuzigung. Aber möge der Geist Gottes uns alle diese Worte groß werden lassen und zum Segen werden lassen in dieser Nachmittagsstunde. Brüder und Schwestern, wir kommen ja hierher, dass wir all unsere Aufmerksamkeit auf das Wort des Herrn richten und dass wir Acht haben, was er uns zu sagen hat. Mir persönlich wurden einige Stellen hier sehr groß, aber es ist jetzt nicht Zeit dazu, dass man noch etwas sagen kann. Aber wir wollen seinen Namen anrufen, ihn anbeten und ihn bitten um seinen Segen für diese Stunde. Lasst uns jetzt dazu aufstehen. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir diesen Tag erlebt haben und diese Stunde und diese Augenblicke, dass wir hier versammelt sein dürfen in deinem teuren und herrlichen Jesus Namen. Herr, wir denken zurück an alles das, was du für uns vollbracht hast, was du getan hast, am Kreuz auf Golgatha. Herr, wir sind aber dankbar, dass du nicht im Grabe geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass du lebst, o Herr. Wir geben dir die Ehre und den Preis und den Ruhm und die Anbetung. Treuer Herr, nun sind unsere Brüder und Schwestern gekommen von nah und von fern. Herr, mein Gebet ist es und war es. Nun möchtest du alle segnen aus dem Reichtum deiner Gnade, o Gott. Herr, segne dein Volk, Herr, auch alle, die nicht kommen konnten, o Herr. Wollest du segnen und wollest alle beglücken durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir beten dich an und rühmen deinen herrlichen Jesus-Namen. Schenke auch meinem Bruder viel Gnade und Kraft, Herr, zur Verkündigung deines Wortes, Herr. Das ist unser aller Gebet in Jesu Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr dürft euch setzen. Ich möchte bitten, dass jetzt die Sänger nach vorne kommen.
Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, um anzubeten und uns segnen zu lassen. Vielleicht singen wir noch gemeinsam ein paar Chorusse. Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, sicher. Gott, herrliches Golgatha.
Herrliches Golgatha.
Lehre mich glauben, Herr.
Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich blind. Gib mir Vertrauen, Gott. Lehre mich blind. Du bist mein
Glaube nur, glaube nur. Sei dem Herrn, dass wir es glauben dürfen, und nach unserem Glauben wird es geschehen. Selbst wenn der Herr hier sichtbar wäre, könnte nur so viel an dir und mir geschehen, wie wir glauben würden. Alle Dinge, die wir von Gott empfangen, werden uns durch den Glauben zuteil. So ist es notwendig, dass wir von Herzen glauben, wie die Schrift gesagt hat. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Mir fehlen die Worte, es zum Ausdruck zu bringen. Ich bin zutiefst bewegt und innerlich erfreut, dass wir so in der Gegenwart des Herrn versammelt sein dürfen. Und wenn ich an diesem Tage besonders betrübt bin, dann sicher nur um einer Sache willen, dass es meine Schuld war, die meinen Herrn dort ans Kreuz gebracht hat. Dennoch sind wir gemeinsam dankbar, dass er unseren Platz eingenommen, dass er gesühnt und vergeben hat. Und das stimmt uns dann innerlich dankbar und froh. Es könnten heute sehr viele Schriftstellen gelesen werden und es könnte eine gewaltige Predigt gehalten werden. Ich bin heute nicht hier, um eine gewaltige Predigt zu halten. Wir sind heute alle hier, damit Gott gewaltig an uns wirken kann. Und wenn ich daran denke, dass Bruder Brenhem sagt, jedes wahre Gotteskind sagt zu jedem Wort Amen, dann meine ich, ist es notwendig, in einer Predigt innerlich mitzugehen, Ja zu sagen, Amen zu sagen. Wenn ein Wort Gottes dich bewegt oder trifft, sag es laut oder leise. Sag es dem Herrn, denn wir wollen nicht nur hier sein, um zu betrachten, was einst geschah. Wir sind heute hier, um das zu erleben, was dort geschah. Wir sind hier, in Empfang zu nehmen, was Gott uns in Christus bereitet hat. Ich möchte sicher einige Bibelstellen lesen und habt Verständnis dafür. Es sind eine Anzahl Versammlungen vor uns und es ist doch ein kleiner Unterschied, ob man dort sitzen darf oder hier stehen muss. Ich wähle diese Formulierung mit Absicht. Ob man da sitzen darf oder hier stehen muss, das ist ein sehr großer Unterschied. Gemeinsam werden wir dem Herrn vertrauen. Ich werde langsam sprechen und möge Gott die Betonung zu allem geben. Nicht die gewaltige Predigt eines Mannes, sondern das gewaltige Wort unseres Gottes wird ausrichten, wozu er es gesandt hat. Zur Einleitung haben wir schon ein kostbares Wort Gottes gehört und wir werden weiterlesen und Gott zu uns reden lassen. Heute haben wir zwei Versammlungen. Der Wunsch ist geäußert worden, dass wir das Mahl des Herrn an diesem Tage haben. Und so werden wir jetzt diesen Gottesdienst haben und heute Abend um 19:30 Uhr, um 19.30 Uhr kommen wir dann speziell zusammen, das Mahl des Herrn zu feiern, Gemeinschaft mit ihm und untereinander zu haben und uns neu segnen zu lassen. Morgen, so Gott will, wird das Thema, das sehr viele beschäftigt und um deswillen ich angesprochen wurde, es wird morgen Vormittag um 10 Uhr und wenn wir nicht fertig werden, dann morgen Nachmittag um 15 Uhr weiter behandelt werden. Und am Abend haben wir dann wieder einen Gottesdienst nach gewohnter Art. Wir glauben, dass Gott geredet hat, und wir möchten zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Wir möchten einerlei Sprache reden und die Offenbarungen, die Gott gegeben hat, so in Empfang nehmen, ohne sie zu deuten und unsere eigene Meinung dazu zu äußern. Ich möchte mit Kolosser Kapitel 1 beginnen, und zwar Vers 14 und dann von Vers 19. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Dann Vers 19. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. In besonderer Weise geht es hier um die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Es geht darum, dass Gott in Christus am Kreuz auf Golgatha durch das vergossene Blut Vergebung, Versöhnung, Erlösung geschenkt hat und Frieden gegeben. Ihr wisst ja, am Anfang wurde die Feindschaft aufgerichtet und durch das Kreuz ist sie weggenommen worden. Lasst uns dazu aus 1. Mose Kapitel 3 von Vers oder vielleicht nur Vers 15 lesen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Wir wissen, was im Garten Eden geschah. Satan ist oder hatte vor, auf diese Welt oder in diese Welt, in die Menschheit hineinzukommen durch den Sündenfall, durch die fleischliche Zeugung hier auf Erden. Gott hatte vor, durch die geistliche Zeugung hier auf diese Erde zu kommen. So wie der Satan Eva nahm und durch sie einen leiblichen Samen gezeugt hat, so nahm Gott Maria und hat in ihr einen geistlichen Samen gezeugt, nämlich den Sohn Gottes. Und so wie wir irdisch alle nach Adam kommen und in den Sündenfall mit hineingerissen wurden, in die Feindschaft versetzt worden sind, so sind wir in Christus zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden. Paulus hat es an die Epheser so zum Ausdruck gebracht, dass er davon spricht und sagt, hier in Epheser Kapitel 2 von Vers 14. Denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht hat und die trennende Scheidewand, jetzt kommt das Wort, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch seines Leibes Tod oder Hingabe das Gesetz mit all seinen oder in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Wir wissen, die Feindschaft kommt vom Feind. Und am Kreuz auf Golgatha hat der Feind ihm in die Ferse gestochen, aber der Stachel des Todes blieb drin und der Tod wurde verschlungen in den Sieg. Die Feindschaft wurde aufgelöst für alle, die dem Feinde entrissen und die als Gottes Eigentum zurückerkauft worden sind. Die enorme göttliche Tatsache, die hier hervorgehoben wird, ist folgende. Indem er die beiden Teile in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umgestaltet hat. Ein alter Mensch wird nie ein Friedensstifter sein können. Er wird tausendmal sagen können, ich werde Frieden halten. Nein, der Friede muss in dir sein, ehe du Frieden haben kannst. Und die Heilige Schrift sagt, er ist unser Friede. Er ist unsere Versöhnung. Er ist unser Heil. Er ist alles in allem. Der alte Mensch kann sich 100 neue Dinge vornehmen und er wird 99 und 1 nicht erfüllen können. Aber der neue Mensch braucht sich gar nichts vorzunehmen und wird imstande sein, durch die Gnade Gottes das alles zu erfüllen. Wir wissen, dass der alte Mensch nicht imstande ist, die neuen göttlichen Dinge zu tun. Deshalb die Umgestaltung zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter. Der wiedergeborene Mensch, der neue Mensch, ist ein Friedensstifter. Er jagt dem Frieden sogar nach, wie die Heilige Schrift sagt, und auch in der Seligpreisung, selig sind die Friedensstifter. Aber wer kann Frieden haben? Nur der, der Frieden hat mit Gott. Und Paulus schreibt in Römer 5 wohl, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da, wo ein neuer Mensch als Friedensstifter umgestaltet wurde, ist die alte Feindschaft für immer getötet und aufgelöst worden. Und der Mensch ist nicht mehr der alte, sondern ein neuer Mensch. Ehe wir in die Erlösung weiter eingehen, möchte ich heute aus dem Buche Hiob uns vor Augen führen, weshalb wir eigentlich der Erlösung bedurften. Hiob ist der Mann im Alten Testament, der den klaren Ausspruch getan hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Mann ist einen Weg gegangen, den wir eigentlich mehr oder weniger alle zu gehen haben. Doch mitten in seiner Not und in seinem Elend hat er an der Gewissheit festgehalten und es ausgerufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn ein Mensch sein Verlorensein nicht erkannt hat, dann kann er die Notwendigkeit seiner Errettung gar nicht erkennen. Nur ein Mensch, der verloren ist, kann gerettet werden. Und die Heilige Schrift sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und machen wir uns nichts vor, durch den Sündenfall ist die gesamte Menschheit verloren gegangen. In Christus ist für alle, die die Gnade Gottes annehmen, das Heil erschienen und die Rettung durch ihn gekommen. Ich möchte aus Hiob Kapitel 4, Vers 17 und 18 lesen. Hiob Kapitel 4, Vers 17 und 18. Kann wohl ein Mensch gerecht vor Gott sein oder ein Sterblicher rein vor seinem Schöpfer? Bedenke, seinen Dienern kann er nicht trauen und seinen Engeln legt er Mängel zur Last. Wie viel mehr denen, die Lehmhütten bewohnen, deren Grundbau im Staube liegt. Soweit dieses Wort Gottes. Das wollen wir beherzigen. So steht's mit dir, so steht's mit mir, mit einem jeden Menschen. Hier ist die Frage, kann wohl ein Mensch gerecht vor Gott sein oder ein Sterblicher rein vor seinem Schöpfer? Und dazu müssen wir alle mit einem lauten Nein antworten. Es gibt keinen Sterblichen. Es gibt keinen Menschen, der rein sein könnte vor Gott. Lasst mich diese drei Worte nun einfach nehmen und sie zum Evangelium machen. Hier ist die Frage, kann wohl ein Sterblicher gerecht vor Gott sein? Das ist unmöglich, aber das Evangelium von Jesus Christus hat dem Sterblichen die Unsterblichkeit verheißen und dem Unreinen die Reinheit und dem Ungerechten die Gerechtigkeit. Wir bleiben nicht stehen bei der Feststellung, dass kein Mensch vor Gott gerecht sein kann, sondern wir schauen die Sache jetzt durch das Kreuz von Golgatha an. Kein Sterblicher kann gerecht sein vor Gott. Und wenn wir diesen Vers im Lichte des Kreuzes betrachten, dann sehen wir, wie die Unreinen, wie die Sterblichen, wie die Ungerechten zum Kreuze kommen. Und wie die Unreinen rein werden, die Ungerechten gerecht werden. Und wie die Sterblichen Unsterblichkeit empfangen und wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber diese Feststellung hat ihre Richtigkeit und muss von einem jeden Menschen beherzigt werden. Wenn wir nämlich nicht erkennen, dass wir vor Gott im Unrecht sind, um dass wir sterblich sind, um dass wir alles, was Gott verlangt, weder erfüllt haben noch erfüllen können. Nur so kann uns, mir und dir geholfen werden. Kann wohl ein Mensch vor Gott gerecht sein? Eine Antwort lautet nein, ohne das Kreuz. Mit dem Kreuz lautet sie, der Ungerechte ist gerecht gesprochen durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha.
Kann ein Mensch, ein Sterblicher, vor Gott, dem heiligen Gott, rein sein? Nein und nochmals nein. Denn wir sind alle in Sünden geboren worden. Und dennoch wird eine große Schar in der Herrlichkeit sein, die nicht mehr sterblich sein wird, gereinigt, gewaschen, geheiligt, gerechtfertigt und für immer vollendet. Es heißt hier, bedenke, seinen Dienern kann er nicht trauen und seinen Engeln legt er Mängel zur Last. Sogar seinen Engeln legt er Mängel zur Last. Wer bist du und wer bin ich? Wir sind im Unrecht vor Gott. Aber durch Jesus Christus ist uns Gnade zuteil geworden. Hiob, Kapitel 13, von Vers 2, von Vers 3. Doch ich will zum Allmächtigen reden und trage Verlangen, mich mit Gott auszusprechen. Ihr dagegen seid nur Lügenschmiede, Pfuscher, Ärzte allesamt. O, wolltet ihr doch ganz stille schweigen, das würde euch als Weisheit angerechnet werden. Hört doch meine Rechtfertigung an und achtet auf die Entgegnungen meiner Lippen. Wollt ihr Gott zur Ehre lügen, reden und ihm zuliebe Trug verbringen oder vorbringen? Wollt ihr Parteilichkeit zu seinen Gunsten üben oder Gottes Sachwalter spielen? Wir wissen, dass Hiob ja einiges durchzumachen hatte, und alle, die mit ihm sprachen, denen ging's nur um Gottes Ehre. Nur, dass Gott zu seinem Recht kommt. Das war ihre Einstellung, aber so war es in der Tat nicht. Wir sehen es am Ende, dass es ganz anders war. Sie wollten Gott zu seinem Recht verhelfen. Lasst uns heute begreifen, dass nur Gott es ist, der mir und dir, der uns zu unserem Recht verhelfen kann. Wir können einander nicht zu unserem Recht verhelfen. Wir können uns nicht einmal selber helfen. Doch Gott in seiner Gnade ist uns zur Hilfe gekommen. Nun vom Vers 23. Wie viele Übertretungen und Missetaten habe ich begangen. Meine Übertretung und meine Sünde lass mich wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir und siehst in mir deinen Feind? Willst du ein verwehtes Blatt noch aufschrecken und einem dürren Strohhalm noch nachjagen? Dass du mir so bittere Arzneien verschreibst und mich sogar die Verfehlungen meiner Jugend büßen lässest? Hier sehen wir den Mann, der vorher noch ein wenig in höheren Sphären gesprochen hat. Hier sehen wir ihn in einer Enge, wir sehen ihn in einer Verzweiflung. Und er spricht aus, wie viele Übertretungen und Missetaten habe ich begangen. Meine Übertretung und meine Sünde lass mich wissen. Und dann sagt er, dass du mir eine so bittere Arznei verschreibst. Wir wissen, nur die Kranken bedürfen des Arztes, die Gesunden brauchen ihn nicht. Und der irdische Arzt, der gibt manchmal diese und ein anderer jene Arznei. Hier sagt dieser Mann Gottes, dass du mir eine solch bittere Arznei verschreibst. Was war es? Es ist eine bittere Zeit, wenn Gott uns unsere Verfehlungen vor Augen stellt und wir müssen durch einen Seelenkampf hindurchgehen. Es ist ein bitterer Kampf und wir kommen später noch darauf, wenn wir unseren Herrn in Gethsemane betrachten werden. Im Hiob, im 19. Kapitel von Vers 23 lesen wir, O, dass doch meine Worte aufgeschrieben, O, dass sie in ein Buch eingetragen würden, mit eisernem Griffel in Blei eingegraben, auf ewig in den Felsen eingehauen würden. Ich aber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter auf dem Staube auftreten wird. Und danach werde ich, mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig sein, Gott schauen, den ich schauen werde, mir zum Heil und den meine Augen sehen werden, und zwar nicht mehr als einen Fremden, ihn, um den sich mir das Herz in der Brust abgehärmt hat. Dieser Mann Gottes, der durch all die innere Not hindurchgegangen ist, hat uns oder Gott hat uns durch ihn den Weg zum Heil zeigen wollen. Es gibt keine irdische Geburt ohne Geburtsschmerzen, ohne Geburtswehen, und es gibt keine Wiedergeburt ohne Geburtswehen, ohne dass wir durch einen Seelenkampf hindurchgehen und durchbeten und ringen, und wenn es hier unter Krämpfen ist, bis wir hindurchgedrungen und sagen können, wie Jakob, dass uns die Sonne aufgegangen ist. Was sagt Bruder Branham in einer Predigt? Er spricht es deutlich aus und sagt, ich habe den gewissen Eindruck, dass die Menschen nicht mehr bis zu Gott vordringen, sondern nur bis in eine Gemeinde oder Gemeinschaft kommen, aber keine direkte Begegnung mit Gott haben. Und wir sind heute und in diesen Tagen hier, um eine Begegnung mit Gott zu haben, um durchzudringen, damit er sich uns neu offenbaren kann. Hier in diesem Worte heißt es, O, dass doch meine Worte aufgeschrieben, O, dass sie in ein Buch eingegraben würden. Und heute dürfen wir sie lesen. Gottes Wort ist zur Belehrung gegeben worden, damit wir dadurch erkennen, was Gott mit uns vorhat. Mit eisernem Griffel in Blei eingetragen, auf ewig in den Felsen eingehauen würden. Und dann kommt dieser wunderbare Ausspruch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Seine Seelennot, seine Verzweiflung und Verzagtheit, das alles, was er durchzugehen hatte, mündete in dieser lebendigen Offenbarung, dass er nicht sich selbst und seinem hoffnungslosen Zustand überlassen bleibt, sondern er rief aus, ich weiß, dass mein Erlöser liebt. Amen. Und er sagte, selbst wenn meine Haut und mein Fleisch völlig aufgerieben ist, so werde ich Gott schauen. Ich werde ihn mir zum Heil schauen. Meine Augen werden ihn sehen. Nicht mehr als den Anklagenden, nicht mehr als den Richter, sondern als den Erlöser, der Gnade und Vergebung geschenkt hat. Weiter lesen wir aus Hiob 33, Hiob 33 von Vers 23. Wenn dann ein Engel für ihn da ist, ein Fürsprecher oder Mittler, ein einziger aus den tausend, um für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen, und dieser sich seiner erbarmt und spricht, lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne für ihn gefunden. Amen. Merkt ihr, worum es geht? Wenn sich jemand als Fürsprecher findet, ein Mittler, der die Sühne darbringen kann, ohne Versöhnung war keine Gemeinschaft mit Gott möglich und ohne Blutvergießen keine Versöhnung. Und im Alten Testament sahen die Propheten den Herrn als den Engel des Bundes. Und er gebraucht hier diese Formulierung, oh, dass ein Engel als Fürsprecher, als Mittler einer unter den Tausenden auftreten könnte, um dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückzugeben. Und es heißt hier dann, und dieser sich seiner erbarmt und spricht, lass ihn frei. Er hat nicht nur gesagt, lass ihn frei. Er hat den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Und wir müssen begreifen, dass alles, wovon die Propheten gesprochen haben, in Christus Realität geworden ist. Und Golgatha muss für uns als Gemeinde Realität werden. Wir können nicht nur die Versöhnung und Vergebung, die Rettung und Heilung predigen, sondern müssen begreifen, dass durch Golgatha Rettung, Heilung, Versöhnung, Vergebung, dass alles Wirklichkeit geworden ist. Von der Ankündigung, die durch den Mund der Propheten erging, zur Verwirklichung in Jesus Christus, unserem Herrn. Von der Rettung kann überall gepredigt werden. Aber Gott will sich als Retter erweisen. Er sucht Menschen, die das sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn wir manchmal mit Hiob ausrufen müssen, dass wir eine bittere Arznei verschrieben bekommen, ich sage euch, was Bruder Branham einmal gesagt hat. Seine Mutter war ja sozusagen der Hausarzt und er meinte, für alles gab es Lebertran. Und wer kann sich wohl an seine Kindheit erinnern? Das war unser Hausmittel vor vielen Jahren. Aber der Geruch, den kann ich heute noch nicht ertragen, auch nicht von Weitem. Und was sagt der Bruder Branham da? Er sagte, wenn ich schon daran dachte, dass meine Mutter, sofern ich mich erkältet habe, schon wieder mit diesem Lebertran kommen wird, dann macht es mich erst richtig krank. Und er sagte, Mutter, das macht mich krank. Und sie sagte, Sohn, wenn es dich nicht krank macht, dann kann es dich auch nicht gesund machen. So ist es mit der göttlichen Arznei. Wir meinen manchmal, dass sie uns irgendwie nicht bekommt. Nehmen wir sie ruhig ein. Und dann bleibt die Wirkung nicht aus. Erinnert euch doch an die Predigt, in der gesagt wurde, wenn ihr die Arznei eingenommen habt, dann muss die Wirkung offenbar werden. Und wenn ihr sagt, ihr habt die Arznei eingenommen und die Wirkung ist ausgeblieben, dann liegt die Arznei in dem Arztschränken bei euch zu Hause und ihr habt sie gar nicht eingenommen. Bruder Brenhim hat immer so schöne Beispiele aus dem täglichen Leben genommen, die ein jeder von uns sehr gut verstehen kann. In diesen Tagen wollen wir von Gott eine ganz kräftige Arznei verschrieben bekommen. Und wir sind bereit, sie einzunehmen durch die Gnade unseres Gottes, damit wir gesund werden. Und es steht ja geschrieben, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Merkt, in welch wunderbarer Weise dieser Mann Gottes Hiob hier spricht. Lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne, eine Erlösung oder Vergebung oder Lösegeld gefunden. Lass ihn frei. Ich habe eine Sühne gefunden. Halleluja. Wir sind frei, weil die Versöhnung am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Wir wissen, als Mose zum Volke Israel gesandt wurde, ist ein Lamm überall geschlachtet worden. Das war es, was Gott damals wollte. Und das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen. Das Volk blieb bewahrt. Die Erstgeburt wurde nicht Und einmal sagte Pharao, wer ist denn dieser Herr? Ich kenne ihn gar nicht. Das machte nichts aus. Er hat ihn kennengelernt. Denn dort stand ein Mann Gottes, der im Auftrage des Herrn sprach und das Volk ist hinausgeführt worden. Der Herr hat nicht nur gesagt, lass ihn frei. Er hat uns frei gemacht und hat die Sühne für uns dort erwirkt am Kreuz auf Golgatha. Weiter steht, er betet zu Gott und dieser nimmt ihn gnädig an und lässt ihn sein Angesicht unter Jauchzen schauen. Ein Mensch, der die Versöhnung in Christus im Glauben erblickt, der betet zu Gott und dieser nimmt ihn gnädig an und lässt ihm das Heil schauen. Das ist Evangelium schon im Alten Testament. Wir sind Gott so dankbar dafür. Es heißt hier, er betet zu Gott und dieser nimmt ihn gnädig an, lässt ihn sein Angesicht unter Jauchzen schauen und gibt dem Menschen seine Gerechtigkeit zurück. Ist das geschehen oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Wir sagen heute, es ist vollbracht, es ist geschehen. Der Engel des Bundes ist Jesus Christus, unser Herr, der die Versöhnung geworden ist und der gesagt hat, lass sie frei. Und wir durften frei ausgehen. Und Paulus schreibt, wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Hier steht's, und lässt ihn sein Angesicht unter Jauchzen scheuen. Ein Mensch, der die Versöhnung Gottes empfangen hat, wird aus dem Gethsemane-Zustand, aus dem Bitten und Flehen hindurchdringen zu dem Auferstehungsmorgen, wo alles Ringen und Bitten und Flehen und alles vorbei ist und in einem neuen Leben mündet und mit Christus aus Gnaden auferstanden. Und es heißt hier, er lässt ihn sein Angesicht unter Jauchzen schauen, nicht unter Seufzen, sondern unter Jauchzen. Eine Gemeinde, über die der Notschrei kommt und die da seufzt und ringt und fleht und weint und betet. Eine solche Gemeinde soll durchdringen, damit wir unter Jauchzen das Angesicht unseres Gottes schauen dürfen. Denn der Herr gibt die Menschen seine Gerechtigkeit wieder zurück. Und was sagt die Heilige Schrift? Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Vers 27. Er singt vor dem Volke und bekennt, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Erlöst hat Gott meine Seele, dass sie nicht in die Grube gefahren ist, und mein Leben erfreut sich am Anblick des Lichtes. Halleluja! Das ist Evangelium, Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, für dich und für mich. Er singt unter dem Volke und bekennt, ich hatte gesündigt, aber der Herr hat mir nicht dafür vergolten, sondern erlöst hat Gott meine Seele. Und dann treten wir unter das Volk und rühmen uns der Erlösung und der Vergebung. Ich weiß nicht, was gestern mit mir geschah, aber ich war bei unserem Hause und die Leute, es sind alles meine guten Nachbarn dort. Und einer kam vorbei und ich hatte gerade im Garten gearbeitet und meine Hand war nicht elegant sauber. Und ich sagte ihm, Verzeihung, meine Hand ist nicht ganz sauber. Und er sagt, das macht nichts. Und dann sagte ich, wichtig ist ja, dass das Herz rein ist. Und dann sagt er tatsächlich, aber daran haftet mancherlei Sünde. Und dann habe ich meine linke Hand erhoben und klopfte ihm auf die Schulter und sagte, werter Herr, ich kenne den, der meine Sünden vergeben hat. Das ist doch das Wunderbare, dass wir die Freiheit in Jesus Christus erlebt haben und Vergebung unserer Schuld und Sünde empfangen. Erlöst hat Gott meine Seele, dass sie nicht in die Grube gefahren ist. Psalm 2, Vers 7 und 8. Lass mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich selbst habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Dieser Vers ist direkt auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, prophetisch geschrieben worden. Ihr könnt im 10. Vers lesen, küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Hier heißt es nicht, küsset den Vater, sondern küsset den Sohn. Das bedeutet, dass Gott im Sohne unser Erretter und Erlöser geworden ist. Wie viele Menschen sagen, ich glaube an Gott, aber das genügt nicht, dass wir nur sagen, dass wir an Gott glauben. Wir müssen erkennen, dass Gott sich in Christus, dem Sohne, geoffenbart hat und dass wir, die wir an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben, das ewige Leben haben. Denn nur durch ihn sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden. Das ist das herrliche Evangelium. Nun zum Propheten Jesaja. Hier möchte ich aus dem ersten Kapitel, und zwar von Vers 18 lesen. Jesaja Kapitel 1 von Vers 18. So kommt denn her, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee, und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Wenn ihr willig und gehorsam seid, so sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat es gesprochen. Wir sehen, dass die Erlösung aus Gnaden geschenkt wurde, aber Gott drängt sich keinem auf. Wenn wir willig und gehorsam sind und nicht widerspenstig bleiben, sondern uns unter die gewaltige Hand Gottes beugen, dann sollen unsere Sünden, die blutrot sind, schneeweiß werden. Wenn wir aber ungehorsam bleiben, dann werden wir vom Schwert gefressen werden. Beides hat Gott uns angekündigt, das Gericht und die Gnade. Wer die Gnade annimmt, ist vom Tode in das Leben hinübergedrungen. Wer die Gnade nicht annimmt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und es gibt nur einen Weg, und das ist Jesus Christus, unser Herr. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesaja 35 von Vers 4 oder von Vers 3. Stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht. Sehet, da ist euer Gott. Sagt zu denen, dass sie getrost sein sollen, auch wenn sie verzagten Herzen sind, da ist euer Gott. Und es heißt hier so wunderbar, er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Er selbst kommt und wird euch Heil spenden. Ich frage noch einmal, ist er gekommen oder sollen wir eines anderen warten? Hat er Heil gespendet? Ist er als Engel des Bundes in den Riss getreten? Ist das Wort Fleisch geworden? Hat Jesus Christus die Erlösung und die Versöhnung vollbracht? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Nein, er ist es, und wir sagen nicht nur, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir sagen, ich weiß, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, mein Erlöser geworden ist. Und weil er lebt, dürfen und werden auch wir leben. Sagt zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Wie wunderbar! Jetzt aus dem Propheten Jesaja, die letzten Verse aus Kapitel 52. Wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr einem Manne ähnlich war sein Aussehen und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Völker in Erstaunen versetzen und Könige werden über ihn den Mund verschließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das sehen sie, und wovon sie nie etwas gehört hatten, das nehmen sie wahr. Ist das nicht ein herrliches Wort Gottes auf unseren Herrn und Erlöser prophetisch geschrieben worden? Er, der König aller Könige, war so schimpfiert, gemartert und geschlagen, wie wir es gehört haben im Einleitungswort. Man hat ihm das Gesicht verbunden und man sprach, weissage uns, wer es ist, der dich geschlagen hat. Man rief ihm zu, andern hast du geholfen, hilf dir selber. Er war geschlagen und gemartert und hatte nicht mehr das Aussehen nach einem Manne, das wir seiner begehrt hätten. Die Menschen schüttelten den Kopf und gingen weiter. Es heißt hier wörtlich, so war sein Aussehen und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Wir können es uns kaum vorstellen, wie unser Herr ausgesehen haben mag, als er über Gethsemane nach Golgatha ging. Er sah keinem Manne und keinem Menschen mehr ähnlich, zerschlagen und gemartert, und das alles um deinet und um meinetwillen. Wenn eine solch göttliche Tat mein und dein Herz nicht erweicht und zerbricht, dann weiß ich nicht. Das hat er für dich und für mich getan. Er hat auch seinen Mund nicht aufgetan, sondern ging schweigend seinen Weg über Gethsemane nach Golgatha. Ihr Lieben, lasst mich noch eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen, und zwar aus Matthäus 26, von Vers 36. Hier steht, hierauf kam Jesus mit ihnen an einen Ort namens Gethsemane und sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier nieder, während ich dorthin gehe und bete. Dann nahm er Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich und fing an zu trauern und zu zagen. Da sagte er zu ihnen, tief betrübt ist meine Seele bis zum Tode. Bleibt hier und haltet euch wach mit mir. Nachdem er dann ein wenig weitergegangen war, warf er sich auf sein Angesicht nieder und betete mit den Worten, mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nur bis hierher dieses Wort. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, hier sehen wir unseren Herrn auf dem Wege nach Golgatha, wo das Erlösungswerk zustande gebracht werden sollte. Mir kam in diesem Zusammenhang folgender Gedanke zum ersten Mal in meinem Leben. Unser Herr hatte das Gethsemane nicht zwei oder drei oder ein Jahr vorher, sondern auf dem Wege nach Golgatha, wo das Erlösungswerk vollbracht werden sollte. Auf diesem Wege, das war ein tiefer Weg, ein mit Dornen gekrönter Weg, ein Weg, wie ihn kein anderer gegangen ist. Der Gedanke, der mich gestreift hat, ist folgender. So wie unser Herr und Erlöser auf dem Wege nach Golgatha diesen inneren Kampf, das Ringen, das Fliehen, dieses alles durchgemacht hat, so müssen auch wir in eine innere Not hineinkommen, ehe das, was auf Golgatha geschah, an dir und an mir durch dich und mich offenbar werden kann. Wir können nicht in Gleichgültigkeit hingehen und eine solch teure Erlösung in Empfang nehmen. Es muss uns wie unseren Herrn innerlich erfassen und ergreifen. Es war doch ein Notschrei. Worum ging es hier? Um dich und um mich. Worum ging's am Kreuz auf Golgatha? Um dich und um mich. Worum geht es heute? Um dich und um mich. Nämlich das in Empfang zu nehmen, was uns durch Golgatha bereitet wurde. Der völlige Sieg unseres Gottes, der uns dort in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt wurde. Hier lesen wir, tief betrübt ist meine Seele bis zum Tode. Diese tiefe Betrübnis ist Golgatha vorausgegangen. Dieses auf das Angesicht werfen und das Flehen und Ringen ist Golgatha vorausgegangen. Vielleicht wird manches Ringen und Flehen vorausgehen müssen, bis das alles, was Gott uns durch Golgatha geschenkt hat, offenbar werden kann. Denn so leicht wird es uns nicht in den Schoß fallen, denn es war ein wirklich schwerer Weg, den unser Herr hier gegangen ist. Und in der Predigt, Bruder Brenhams hier, in der Predigt, der Notschrei, sagt er Folgendes. Nun, ich glaube, dass wir in ähnlichen Tagen leben. In diesen Tagen sollte ein verzweifelnder Notschrei über die Gemeinde kommen. Ich glaube, die Botschaft heute Morgen war von Gott und nicht von mir. Ich glaube, sie sollte diese ganze Versammlung in Verzweiflung werfen. Denn wir haben lange genug gespielt. Wir sind lange genug zum Gottesdienst gegangen. Jetzt muss etwas geschehen. In diesem Zusammenhang spricht er von dem Notschrei. Gethsemane war der Notschrei. Dann ging es nicht um die Heilung eines Aussätzigen oder eines Blinden oder irgendeines Wunders zu Kana in Galiläa. Hier ging es um den Notschrei, weil deine und meine Erlösung in diesem Zusammenhang stand. Und das war der Weg nach Golgatha. Ein Liederdichter singt, nach Golgatha gehe ich getrost. Geschwister, wenn uns doch ein Notschrei von Gott zuteil werden könnte, wie er unserem Herrn und Erlöser geschenkt wurde, dass alle Erlösten in diese innere Not hineinkommen würden. Wir sind eigentlich schon drin. Nun muss uns der Geist Gottes dieses Herz oder die Seele auftun, damit es herauskommen kann. Wenn Bruder Brennan hier sagt, lang genug sind wir zum Gottesdienst gegangen. Jetzt muss etwas geschehen. Und das glauben auch wir von ganzem Herzen. Auf Golgatha ist alles geschehen. Aber das, was dort geschehen ist, muss auch in dir und mir, muss an uns allen geschehen. Dann heißt es hier auf Seite 15, dann hörten wir heute Morgen, dass das Kennzeichen von uns allen gefordert wird. Ihr seid mein Volk, diejenigen, die ich liebe, ihr, die ihr die Tonbandpredigten hört, könnt nun verstehen, in welch eine innere Not mich diese Verantwortung hineinbringt. Die Zeichen seiner Wiederkunft sollten jedes Glied Christi in diese innere Not hineinwerfen. Wir merken, worum es hier geht. Wir sollen in diese innere Not hineingeworfen werden. All unsere Gespräche sollen zu Gebetsstunden werden. Wir müssen die Gemeinschaft mit Gott suchen und finden. Und wir müssen diese Gemeinschaft pflegen und den Kontakt zu Gott bekommen, damit er sich offenbaren kann. Hier sagte unser Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Manchmal möchte auch ich sagen, lass doch diesen Kelch an mir vorüberziehen. Haben wir nicht das im Einleitungswort gehört, als der Herr sprach, dieses ist eure Stunde, nämlich die Stunde der Finsternis. Das war eine Stunde der Finsternis. Und selbst rein äußerlich hat die Sonne den Schein verloren. Es wurde dunkel, aber zur gleichen Zeit, als die Macht des Feindes um die Stunde der Finsternis gekommen war, hat die Macht Gottes das Licht Gottes hervorgebracht. Der Tod war nicht das Ende, sondern die Auferstehung und das Leben. Wenn das so ist, dann lohnt sich auch die Stunde der Finsternis. Wir möchten, dass sie an uns vorüberzieht. Wir möchten den bitteren Kelch nicht trinken. Und Hiob sagte, du hast mir eine solch bittere Arznei verschrieben. Seit wann verschreibt Gott bittere Arznei? Aber wir müssen sie einnehmen. Und wenn wir sie eingenommen haben, dann werden wir gesund werden. Hier auf dem Wege nach Golgatha, in Gethsemane, war unser Herr in dieser inneren Not. Es war die Stunde und die Macht der Finsternis, die dort ihr Wesen trieb. Aber das war nicht das Ende. Nein, das war nur das Ende einer Epoche, einer Phase. Das war eigentlich dein und mein Ende. Denn wir alle waren in der Finsternis und die Feindesmacht hatte uns in ihrer Gewalt. Da hat der Herr deinen und meinen Platz eingenommen. Er hat am Kreuz meinen und deinen Schrei ausgestoßen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ging diesen Weg für dich und für mich, damit wir erlöst werden und Gott unterjauchzen schauen können. Beides durchdringt unsere Seele. Einerseits betrübt es uns, dass der Herr diesen Weg gehen musste. Andererseits durchdringt uns eine tiefe, innige und göttliche Freude, dass er uns so wert geachtet hat und zu uns auf diese Erde kam, Menschengestalt angenommen hat, um in diesem Fleischesleibe, in dem wir gesündigt und gefallen waren, den Preis für unsere Erlösung zu bezahlen. Dort am Kreuz ist heiliges, göttliches Blut geflossen, um dich und mich zu erlösen, ehe nun der endgültige Sieg unseres Gottes offenbar werden kann, muss die Stunde der Finsternis kommen. Umso heller erstrahlt dann das Licht. Was meint ihr, wie es einem Menschen ergeht, der gestorben ist und der dann wieder auferstehen durfte? Der ist 100-mal froher nach seiner Auferstehung, wie er im Leben sein konnte. Das erste mag er für selbstverständlich hingenommen haben. Das zweite war keine Selbstverständlichkeit. Wir alle sind ohne unser Hinzutun in diese Welt hineingeboren worden durch eine irdische Geburt. Aber damit hört es nicht auf. Wir alle sind durch die Geburt aus dem Geiste Gottes wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier sagt Bruder Brenhim, diese Zeichen seiner Wiederkunft sollten jedes Glied Christi in diese innere Not hineinwerfen. Es geht um unsere Seelen, um das, was diesem Leben folgt. Und ich glaube, das ist es eigentlich, worum es uns heute geht, dass Gott unserer Seele wohltut, dass wir Golgatha aus göttlicher Sicht betrachten und dass wir die Feststellungen treffen, einerseits verloren, unrein, ungerecht, gottlos und alles, was dazu gehört. Andererseits, in ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung unserer Sünden durch sein Blut, durch das Kreuz. Ist das nicht wunderbar? Als letztes noch ein Zitat von Bruder Brenhim aus der gleichen Predigt. Doch zunächst muss die innere Verzweiflung einsetzen. Dann erst hört Gott unser Gebet. Merkt ihr, was hier gesagt wird? Erst muss diese innere Verzweiflung einsetzen. Erst dann hört Gott unser Gebet. Wenn ihr die Dinge leicht nehmt, seid ihr unbesorgt. Ob er es tut oder nicht. Ihr behauptet, es ernst zu nehmen, doch es bedarf des ernsthaften Notschreies, damit es geschehen kann. Ich glaube, uns fehlt diese innere Not, weil wir nicht genügend von der Liebe Gottes besitzen. Ich glaube, die Liebe Gottes bewirkt den verzweifelten Notschrei. Wenn Gott in euch ist, das Zeichen für euch spricht, und ihr seht die Verfassung der Menschen in dieser Zeit, wie sie in Sünde dahin leben, dann werdet ihr in eine innere Not hineingeworfen. Ich glaube, es wird geschehen. Soweit dieses und die anderen Zitate. Was sollen wir dazu sagen? Wir wissen, dass die Liebe Gottes in Christus offenbar geworden ist. Ja, Gott ist Liebe. Und Gott hat seine Liebe uns gegenüber dadurch erwiesen, dass er uns erlöst hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier sagt Bruder Brenhem, die Liebe Gottes bewirkt diesen verzweifelten Notschrei. Es war nicht die Hoffnungslosigkeit im Garten Gethsemane. Es war kein Unglaube, es war die Liebe Gottes in dem Herzen meines und deines Erlösers, die ihn in Gethsemane bewegte. Und es muss die Liebe Gottes in deinem und in meinem Herzen sein, die diesen Notschrei bewirkt, nicht deine und meine Überlegung, sondern dieselbe Liebe Gottes, die in unserem Erlöser auf Golgatha und vorher schon in Gethsemane offenbar geworden ist. Seid einmal ganz ehrlich, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, dann sehen wir die Menschen, wie Gott sie sieht. Und dann erkennen wir plötzlich, dass sie für ewig verloren sind. Oh, da möchte man jedem auf die Schulter klopfen und sagen, hör mal, es ist Gnade für dich, es ist Gnade für mich. Oh, dass der Heilige Geist, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen so ausgegossen werden könnte, dass dieser göttliche Notschrei hervorkommen könnte, bewirkt durch die Liebe Gottes. Nicht aus irgendeinem anderen Grunde, sonst ist ein eigener Zweck dahinter. Viele Menschen schreien, aber sie haben eigene Ziele, eigene Programme, eigene Vorhaben. Und das gilt alles vor Gott nicht. Nach einem solchen Schreien, alles, was da übrig bleibt, ist meine und deine Heiserkeit. Noch nicht mal Heiterkeit, sondern Heiserkeit. Aber wenn wir durch die Gnade Gottes, diese Liebe Gottes in unserem Herzen haben, und wir erkennen, dass die Zeit der Wiederkunft des Herrn nicht nur nahe, sondern sehr nahe ist. Und dass die Brautgemeinde herausgerufen und zubereitet werden muss. Dass alles, was nicht nach dem Willen Gottes ist, nach dem Willen Gottes geordnet sein muss, ehe der Herr kommt. Alles muss in den rechten Stand gebracht werden. Ihr Lieben, wenn wir die Erlösten sind und die Vollendung des Werkes Gottes vor uns ist, dann werden wir als die Erlösten in denselben Notschrei gedrungen werden durch die Liebe Gottes, damit das, was am Kreuz auf Golgatha geschah, seine Vollendung und Verwirklichung in der Brautgemeinde finden kann. Begreifen wir das alle? Ich weiß nicht, man hört euch hier so schlecht. Wenn ihr mich so schlecht hört, wie ich euch, dann wäre es sehr schlecht bestellt. Möge Gott uns Gnade schenken. Ich glaube, dass das die Botschaft ist, die Gott uns an diesem Tage geben wollte. Hiob in seiner Not. Er rief aus, vor Gott sind alle schuldig, selbst die Engel, ihnen traut Gott nicht. Es ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Alle mangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Und dann in der Verzweiflung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich werde Gott schauen, mir zum Heil, nicht mehr als einen Entfremdeten, sondern als einen mir Bekannten. Halleluja! Oh, wir sind bekannt geworden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Damals haben sogar Philippus war es wohl, haben die Jünger gesagt, zeige uns den Vater. Und der Herr war sehr betrübt und er sagte, schon so lange bin ich bei euch, wie kannst du nur sagen, zeige uns den Vater. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass Hiob von einem Engel spricht, der als Mittler, als Fürsprecher auftreten würde. Ist Jesus Christus nicht der Mittler des neuen Bundes? Ist er nicht dein und mein Fürsprecher? Ist er nicht die Erfüllung von Malachi Kapitel 3, Vers 1? Unversehens wird der Engel des Bundes zu seinem Tempel kommen, den ihr erwartet. Er war der Engel des Bundes, den Hiob schon gesehen hat. Damals war ja der Herr noch in der Feuersäule. Dann wurde er Fleisch, um für uns den Tod erleiden zu können. Und das gesamte Resultat ist doch dieses, dass wir als die Unreinen gereinigt wurden, als die Verlorenen gerettet, als die Ungerechten gerecht gesprochen durch das Blut des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss. Liebe Seele, teures Herz, möge dieses Gnadenangebot Gottes dir heute für ein für alle Mal in die Seele hineindringen. Sage nicht länger nein, sondern sage ja. Nimm es auf und Gott wird dir die Rettung in Jesus Christus, deinem Herrn und Erlöser, zeigen. So wie die Schöpfung nur einen Schöpfer hat, so haben alle Erlösten nur einen Erlöser. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Ihm sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Möge Gott uns beides geben. Die absolute Gewissheit, dass er sein angefangenes Werk vollenden wird. Und dann den Notschrei durch die Liebe Gottes in uns gewirkt, damit er antworten kann. Gott will ja, wenn er was geben soll, auch darum gebeten werden. Bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan werden. Und das glauben wir heute von ganzem Herzen. Es ist vollbracht für dich und für mich. Wir sind erlöst. Wir suchen nicht mehr den Mittler. Er hat uns gesucht und uns gefunden. Unser Erlöser ist wunderbar geehrt, gepriesen und verherrlicht. Werde sein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, der unsterblich war, nahm Sterblichkeit auf sich. Er, der rein war, hat die Schuld der Unreinen getragen. Ja, er, der Unschuldige, hat unser aller Schuld auf sich genommen. Wir halten ihn nicht als einen von Gott geschlagenen und gemarterten, sondern erkennen, dass er unseren Platz eingenommen hat und dass wir die Schläge und die Marter hätten über uns ergehen lassen müssen. Nun dürfen wir frei ausgehen. Und vom Mittler haben wir gelesen, dass er eine Sühne bringen wird und sagen, lass ihn frei. Halleluja! Die Versöhnung durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha ist geschehen. Du und ich, wir sind frei durch die Gnade unseres Gottes. Nimm es heute an und danke ihm dafür. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Vielleicht singen wir zuerst den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir gemeinsam beten.
So.
Thank you.
lasst uns die Häupter neigen und im stillen Gebet vor Gott fahren. Vielleicht ist doch jemand hier, der sein Leben oder die ihr Leben dem Herrn weihen möchte. Wir wollen die Häupter neigen, die Augen schließen, aber die Herzen öffnen und Gott bitten, einzuziehen. Er ist der Erlöser, Herr der Heerscharen, unser Herr Jesus Christus. Er ist Mittler, er ist Fürsprecher, er ist alles in allem. Auch du, teures Herz, sollst wissen, dass dein Erlöser lebt. Und du sollst es selber sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht nur ein Erlöser, nicht nur der Erlöser, sondern mein Erlöser, mein Gott, der mir Rettung gebracht, der meine Seele erlöst, der mich vom Verderben gerissen, der mich freigekauft, der mir vergeben hat, der mir ewiges Leben schenkte. Es soll zu einer persönlichen Sache werden und der Notschrei muss über uns alle kommen in einer ganz gewaltigen Weise, bewirkt, wie wir es gehört haben, durch die Liebe Gottes, die uns so drängt, wie sie unseren Erlöser gedrungen hat. Er ließ alles über sich ergehen. Er hatte nur ein Ziel vor Augen, nämlich die Seinen zu erlösen. Auch wir sind bereit, durch alles hindurchzugehen. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, unseren Erlöser zu schauen. Und wie Hiob sagte, ich werde ihn schauen, Halleluja, von Angesicht zu Angesicht. O Gott, hilf uns heute, Herr. Sei uns gnädig, um deines Namens willen. O Gott, lasst uns alle beten und den Namen des Herrn anrufen. O Herr, o Gott.
Himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam zu dir. Wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für deine Reden heute Nachmittag. Durch dein Wort hast du zu uns geredet. Dein Wort hat unsere Herzen bewegt. Mit so vielen Bibelstellen, Herr, hast du uns begegnet, o Gott. Herr, wir beten dich an. Wir rühmen deine Gnade. Wir danken dir, dass du uns entgegenkommst, o Herr. Und wir dürfen uns zu dir begeben, o Herr. Wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind, Herr. Arm und elend, nackt und bloß, Herr. Aber Herr, du kleidest uns in dem Kleid des Heiles, o Herr. Du vergibst uns, Herr. Du machst uns zu deinem Volk, Herr. Dank sei deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen, Herr. Belebe alle unsere Herzen, Herr, dass wir dich preisen können, dass wir dich rühmen können, dass wir dich loben können, dass wir sagen können, der Herr ist mir begegnet, Herr. O Herr, begegne ein jedes einzelne Herz. Alle, die dich noch nicht erlebt haben, Herr, schenk Gnade heute Nachmittag, Herr. Herr Jesus, lass uns schauen auf das Kreuz von Golgatha. Lass einem jeden sehen, was für ihn dort vollbracht worden ist, Herr. O, dank sei dir, Anbetung, Heiland. Noch ist Gnade da, noch dürfen wir kommen, o Herr. Noch dürfen wir sagen, nimm mich an, Herr. Ich komme, wie ich bin, o Herr. Dank sei dir, Herr, für dieses kostbare und heilige Gotteswort, für die herrliche Einladung, die du hast ergehen lassen, Herr, an unsere alle Herzen, o Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Wir beten dich an, Herr. O Herr, und die wir schon erlebt haben, deine Gnade und deine Herrlichkeit, wir möchten aufs Neue, Herr, gesegnet werden, möchten aufs Neue belebt werden durch deinen guten, heiligen Geist, Herr. Schaffe und wirke es, Herr, in mir, in uns allen, in allen, die gekommen sind, Herr. Herr, ganz gewiss sind wir nicht gekommen aus Übermut, von nah und von fern, Herr, sondern wir sind gekommen, um ein neues Erlebnis mit dir zu machen, Herr. Schenk es aus Gnaden meinen Brüdern, meinen Schwestern, allen, die gekommen sind, o Herr. Wir glauben dir und wir vertrauen dir, Herr, in aller Not, in allem den Elend, in dem wir leben, auf dieser Erde, Herr. Schauen wir auf zu dir, o Herr, denn du alleine bist die Rettung. Du alleine, Herr, vermagst alles zu machen. Halleluja. Glory deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Du bist auch der große Arzt der Kranken, Herr. Wir glauben es dir, oh Herr. Du hast es gesagt, Herr. Und alle, die zu dir kamen, Herr, die hast du angenommen, Herr. Die hast du geheilt, Herr. Die hast du gerettet, Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Halleluja, Herr. Glory, Preis, Ruhm und Ehre. Herr, wir danken dir noch einmal für dein teures und heiliges Wort. Möge es in der Tat ein Notschrei in uns allen werden, Herr. O Herr, du wirst es bewirken durch deine Gnade, Anbetung, deinem herrlichen und heiligen Jesus-Namen. Halleluja, Halleluja. Preis sei deinem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns. Lob und Dank sei dem Herrn. Nun, wir sind dem Herrn dankbar für den reichen Segen aus seinem Worte. Wisst ihr, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir es so, halten wir es so, wie wir schon gehört haben. Jedes Wort, das wir hören, ist für uns ein Segen, weil es Gottes Wort ist. Wenn es Menschenwort wäre, dann braucht man nicht viel Wert darauf zu legen. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann müssen wir darauf achten und dann müssen wir es beherzigen und von ganzem Herzen glauben. Denn Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Es täuscht nicht und es kommt auch nicht leer zurück. Und wir glauben auch von ganzem Herzen, dass sein Wort auch für diese Nachmittagsstunde das ausgerichtet haben wird, was es ausrichten sollte. Dafür sind wir so froh und so dankbar. Vielleicht ist es im Moment nicht so zu sehen, aber das dürfen wir von ganzem Herzen glauben. Es kehrt nicht leer zurück. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und so sind wir den Herrn dankbar. Nun, ehe wir jetzt unterbrechen und um 7:30 wieder hier alle beisammen sind, um das Mahl des Herrn zu halten und auch die Fußwaschung, lasst uns noch ein gemeinsames Lied singen. Lied Nummer 83. 83. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Ich glaube, auch heute Abend wird Gott uns reichlich segnen. Denn wir brauchen ja die Gemeinschaft untereinander und auch mit ihm. Das ist ja der Wille Gottes. Das steht im Worte Gottes. Und so wollen wir heute Abend zusammen sein. Nach diesem Gottesdienst ist dann das Abendessen hier vorbereitet, hier unten, für alle, die gekommen sind, von nah und von fern. Und dann um 7:30 sind wir dann wieder hier beisammen. Lasst uns singen, ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Lied Nummer 83.
Ich staune